Kinderding.
Eine Recherchereise zu den seltsamen Verhaltensweisen unserer Kinder.
Wir teilen in kurzen Snackable-Episoden Erfahrungen aus unserem Familienalltag und erklären euch, gemeinsam mit ExpertInnen, die wundersamen Verhaltensweisen eurer und unserer Kiddos.
Hier gibt es keine Bewertungen, Belehrungen oder Ratschläge. Hier gibt es Real Talk, echte Erfahrungen und Hintergründe.
Chris.
Frieda.
Wie schön, da sind wir wieder. Weißt du, wievielte Folge das heute ist?
Ich glaube, die 10.
Ja, wir haben ein kleines Mini-Jubiläum von Kinderding. Ey, dafür habe ich dir auch ein kleines Geschenk mitgebracht. Dazu komme ich aber später.
Dann bin ich mal gespannt.
Das kannst du auch sein. Und ich habe direkt eine kleine Frage an dich. Oh je. Ich hatte kürzlich eine Erkältung und hatte einen Tag im Bett verbracht und gebingewatcht. Und zwar die Serie Palm Resort oder so mit Kristen Wiig. Habe ich durchgebinged. Fand ich total doof, die Serie aufgestanden, habe sie aber trotzdem durchgesehen. Hast du zuletzt eine Serie durchgebinged?
Ja, neulich hatten wir gesehen, auf Netflix war das Beef.
Oh ja, die ist geil, die Serie.
Sehr, sehr cool, kann ich nur empfehlen. Ja. Und da war ich total am Bingen und weiß, dass sowas süchtig machen kann.
Und bei deinen Kids, die sind ja schon ein bisschen älter?
Ja, ich kenne das natürlich auch bei meinen Monstern. Die würden wahrscheinlich am liebsten nichts anderes machen manchmal, als den ganzen Tag vor der Glotze oder vor dem Tablet hängen. Mm. Und damit herzlich willkommen zu Kinderding, dem Podcast, in dem wir über die schrägsten und lustigsten Eigenheiten unserer Kinder sprechen. Heute mit dem Thema Screentime-Suchtis.
Genau, wir reden darüber, wie Kinder mit Bewegtbild umgehen, also Tablet, Laptop, Glotze oder auch schon das erste Smartphone. Wir wollen ein bisschen besser verstehen, wie viel Screentime ab wann und auch in welcher Menge überhaupt gut ist und wie wir als Eltern generell damit umgehen können, die Kids vielleicht auch von der Glotze mal fernzuhalten. Dafür haben wir auch einen tollen Experten eingeladen. Ich freue mich irre. Der wunderbare Dr. Vitor Gantino, besser bekannt als KidsDoc auf Instagram, ist heute bei uns. Wir haben mit ihm gesprochen. Vitor ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und einfach ein fantastischer Sparringpartner für das heutige Thema. Und wer mich noch nicht kennt, hallo liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Ich bin Frieda, Mama von einer kleinen zweijährigen Motte, die aber schon mit großen Schritten jetzt auf das dritte Lebensalter zuschreitet.
Und wer mich noch nicht kennt, ich bin Chris, Papa von 4 Monstern in einer Patchwork-Familie im Alter von jetzt 10 bis 13. Und ja, ich bin sehr gespannt, was wir von Vitor erfahren werden. An dieser Stelle immer noch mal die kleine Erinnerung. Frieda und ich sind keine Expertinnen. Wir erzählen hier von unseren Erfahrungen und Erlebnissen als Eltern. So, jetzt aber noch mal zurück.
Zurück zu was?
Zurück zum Anfang.
Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie wir eingestiegen sind. War mal wieder ein ewig langes eine ewig lange Begrüßungszeremonie. Lass uns einfach weitergehen. Mich interessiert nämlich brennend, wann ihr als Eltern angefangen habt mit der Screentime, also wann ihr das erste Mal die Kids, ja, ein Tablet oder eben von Fernseher damals wahrscheinlich sogar, nee, gab es Tablets schon vor 12 Jahren? Vor 12 Jahren gab es da Tablets.
Da gab es schon Tablets wieder, ja. Ich erzähl mal.
Ich bin manchmal wie so ein Boomer. Irgendwie so, ach, guck mal, da gab es schon Tablets. Das ist ja toll.
Okay, bitte. Ich fand das ganz spannend damals. Wir waren tatsächlich sehr, sehr vorsichtig, was Screentime anging. Das lag daran, dass wir auch einem ganz tollen Vortrag gelauscht haben, damals in der Geburtsklinik bei uns. Und der Arzt, ein bisschen anthroposophischer eingestellt, sage ich mal, also da geht es dann eher so um die Belange des Menschen, ist vielleicht so ein bisschen alternativer, so kann man es vielleicht beschreiben. Der hat sehr deutlich in diesem Vortrag damals, und da waren dann ja alle frisch gebackenen Mamas und Papas dabei oder die kurz davor waren, sehr deutlich gesagt, bis zum 10. Lebensjahr rät er davon ab, die Kinder überhaupt irgendwo von Bildschirm zu setzen. Und das hat mich natürlich stark beeinflusst und wir haben es dann tatsächlich geschafft, so beim Ältesten die ersten, glaube ich, 5, 6 Jahre ohne Screentime tatsächlich zu überbrücken. bis es dann halt irgendwann nicht mehr ging. Mhm. Und sie hatten dann auch wirklich verrückte Situationen. Also wir haben dann angefangen, auch ganz smooth mit der kleine Maulwurf, wo dann wirklich nicht so viel passiert. Und dann hatten wir aber auch so eine verrückte Erfahrung. Da war ich bei einem Freund zu Besuch, haben da übernachtet, hatte die beiden Kids damals dabei. Wie gesagt, die praktisch noch keine Screentime-Erfahrung. Seine Kinder im gleichen Alter, so 5, 6 ungefähr, schon alles durchgeguckt, was man so kennt an Disney und Animationsfilmen. Und die haben dann, glaube ich, zum x-ten Mal Zoomania geguckt. So ein schneller Animationsfilm. Ja. Und dann gab es auch noch Pizza und Fanta. Für meine Jungs auch noch alles relativ neu. Und die haben sich da vor den Fernseher gesetzt und ich glaube, die haben sich diese 90 Minuten oder wie immer auch der Film lang war, nicht bewegt. Die haben auch nicht die Fanta angerührt oder die Pizza gegessen. Die waren so fasziniert von diesen schnellen Bildern. Und ja, dann war es geschehen und seitdem sind sie in dieser Screentime-Welt drin. Und das hat mir immer nochmal gezeigt, wie verrückt das auch sein kann für kleine Kids, die das nicht gewohnt sind.
Ja, das stimmt. Er hat so dringend davon abgeraten, das würde mich nochmal interessieren. Ich meine, offen gestanden war uns das, kleiner Spoiler, Hopfen und Malz dahingehend schon ein bisschen
verloren. Ich hoffe, du hast jetzt kein schlechtes Gewissen oder so.
Ein kleines bisschen, aber ist auch okay. Aber erzähl mir mal ganz kurz die Begründung. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das Beeinträchtigung vielleicht des Sprachvermögens, wenn die Kinder zu viel vorm Fernseher sitzen und so. Aber was war denn damals so dieses...
Also damals kann ich mir erinnern, dass einfach die Begründung war, es sind Bilder, die so ein kleines Gehirn auch noch nicht wirklich verarbeiten kann. Ja. Bewegt Bild außerhalb der Realität sozusagen. Mhm. Und in dem Alter sind, glaube ich, die Kinder einfach noch dabei, das tatsächliche Leben zu entdecken. Mhm. Vielleicht kann uns da Vitor gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Aber das hat mich wirklich beeindruckt. Wir haben es dann, wie gesagt, geschafft. Aber es geht ja auch irgendwann nicht mehr ganz ohne. Mhm. Und du hast ja auch schon erzählt, es gab bei euch auch schon Situationen mit Screentime.
Ja, genau. Also sehr selten. Also wir haben uns ein paar Fluchtsituationen, erlauben wir uns ab und an, wenn beispielsweise Benny und ich beide mit Magen-Darm flach liegen und kurz eine Pause brauchen oder so, da hatten wir dann beispielsweise Sendung mit der Maus mal angemacht oder Elefant und Hase, was auch so ein ARD-Ab, wie sagt man?
Abklatsch.
Also auch ein Ableger ist von der Sendung mit der Maus. Genau. Also das gibt es schon, aber selten, sag ich mal. So. Ja. Oder wenn ich alleine bin mit der Maus übers Wochenende und ich ganz kurz irgendwie beispielsweise was erledigen möchte, weil ich möchte zum Beispiel nicht, dass sie neben mir am Computer sitzt oder so, wenn ich kurz eine E-Mail in Ruhe beantworten muss oder sowas. Ja. Und wenn es dann gar nicht anders geht, dann darf sie ab und an mal was schauen. Aber es ist nicht so, dass sie das einfordert. Ja. Ne? Also sie sagt jetzt irgendwie nicht regelmäßig, sie möchte Fernsehen schauen. Und es ist auch keine Regelmäßigkeit bei uns da. Deswegen bin ich da jetzt auch ein bisschen gelassen. Ich denke, man darf sich das ab und an schon erlauben. In dem Alter sollte es allerdings eher Ausnahme sein. So ist meine Haltung dazu. Man kann es allerdings auch nicht ganz vermeiden, weil gestanden, wir sind in unserer digitalisierten Welt einfach unablässig von Bildschirmen umgeben. Mhm. Wo ich eher intervenieren muss als Mutter, ist eigentlich ihr Interesse an Smartphones. Mhm. So, also es ist nicht unbedingt der Fernseher, den sie spannend findet, sondern mein Smartphone oder das von Papa. Das greift sie sich auch aktiv und tippt dann da drauf rum und solche Dinge. Ne? Ja. Also da sehe ich schon eher etwas, wo ich denke, da muss ich aktiv dagegen arbeiten, Gegenangebote schaffen.
So. Ja. Bei meinen ist es schon so, dass die das aktiv einfordern. Also da haben
Smartphone?
Wir, nee, Screentime, das gehört natürlich Smartphone dazu. Ja, zwei haben dann ja auch schon Smartphone, wo wir dann auch schon irgendwie genau gucken müssen, wie viel und wann und dass es nicht überhand nimmt. Und die sind da auch sehr, sehr kreativ tatsächlich. Also das ist jetzt schon das Alter, wo die da wirklich Bock drauf haben. Die sind ja mittlerweile auch schon über 10, es ist dann vielleicht auch nicht mehr so schädlich. I don't know.
Hey, aber in dem Alter, dass die ein Smartphone dann, also ab einem gewissen Alter haben, das ist ja dann auch notwendig und sinnvoll, wenn sie unterwegs sind mit FreundInnen oder so, dass man, oder beim Basketballtraining or whatever, dass man dann halt auch mal anrufen kann und ob alles in Ordnung ist oder zu Absprachen und so weiter. Wie regelt ihr das? Habt ihr dann bestimmte Screentime-Zeiten? Also es ist irgendwie so nach der, sagen wir mal, von 17 bis 18 Uhr dürfen die gucken oder abends dann zusammen mit der Familie, was ja auch ein gemeinschaftliches Erlebnis ist oder auch beim Handy, weiß ich nicht, wird es abends eingesammelt? Wie macht ihr das?
Es hängt tatsächlich so ein bisschen vom Device ab. Also zu Screentime zählen wir dann alles, von dem eigenen Smartphone, was sie haben, bis irgendwie PlayStation zocken oder einen Film gucken und versuchen das einfach zumindest so ein bisschen zu dokumentieren, haben schon auch so eine feste Regel, wie viele Stunden pro Woche. Funktioniert noch nicht so ganz, dadurch, dass sie auch alle so ein bisschen im anderen Alter sind und dann auch unterschiedliche Nachmittagsaktivitäten haben. Und dann gibt's halt mal diese halbe Stunde Puffer zwischendurch, wo der eine zocken will und der andere was hat. Und es ist recht wild. Und was ich aber interessant finde, ist auch, wie sehr sie dann aber auch immer versuchen, diesen Wunsch, ja, ein bisschen auch diese Sucht nach dieser Screentime dann auch durchzusetzen. Ja. Wir hatten auch einmal die Erfahrung, dann einer der Kids, der schon Smartphone hat, der hat dann, das war dann kaputt, der konnte das dann Wochenende nicht benutzen und hat dann auch das erste Mal gemerkt, wow, das ist ganz verrückt, 2 Tage ohne Smartphone zu sein und auf einmal nicht mehr kommunizieren zu können und nicht mehr irgendwo auf dem Bildschirm zu schauen. Ja. Also das, was wir vielleicht auch schon merken, ich meine, wann hast du das letzte Mal dein Smartphone für einen halben Tag nicht benutzt. Also bei mir ist das schon Jahre her, muss ich ganz offen zugeben.
Und das ist, glaube ich, auch in aller Fairness, ne? Das ist auch ein ganz gewisser, wichtiger Punkt. Ich glaube, Screentime und das Verhalten damit fängt bei den Eltern natürlich an. Ja. Ich sehe es ja an der Motte, ihr Interesse an dem Smartphone kommt daher, dass ich halt viel an meinem Smartphone arbeite und auch manchmal nicht arbeite, sondern irgendwie Doomscrolling betreibe. Und da muss ich mich selber auch immer sehr ermahnen, wenn ich plötzlich so in der Küche stehe, kennst du vielleicht dieser Smombie-Moment, ne? Wo man dann irgendwie plötzlich in so einem Rabbit Hole ist auf Instagram, TikTok oder whatever und dann so, ich bin schon wieder am Handy, weg damit. Und wir haben bei uns in der Familie beispielsweise auch den Begriff eingeführt, Handy weg. Mhm. So, die Motte muss man noch mit einfachen Sätzen arbeiten. Und das ist ganz cool. Also sie kommt dann auch aktiv und sagt zu Papa, Handy weg. Und dann wird auch weggelegt. Ne? Mhm. So, dann ist klar, Handy beiseite. Jetzt ist irgendwie Lesen, Basteln, Kneten, dies, das. Das ist ganz cool. Es funktioniert so, dass wir uns gegenseitig quasi auch so ein bisschen ermahnen. Ja. Vielleicht, also dass selbst unsere Motte uns ermahnt, dass jetzt mal genug ist. So. Ja. Ja, wir sind halt, also mein Mann ist super technikaffin, also wir sind halt auch in unserem Zuhause, gibt es halt einfach unglaublich viele Dinge, ja, von der Alexa bis zum Laptop, iPad, dies, das, alles da.
Ja, nee, verstehe ich auch. Und das Technikaffine, das brauchst du auf jeden Fall auch bei den Smartphones später, wenn dann die Motte größer wird. Da gibt's natürlich dann Tools, wo du dann auch die Bildschirmzeit limitieren kannst. Mhm. Die funktionieren weniger gut, je nachdem, was für ein Gerät du hast. Also ich glaube, mit Windows fanden wir das ziemlich anstrengend. Mit Apple und Android funktioniert es ganz gut. Aha. Es muss ja dann auch auf jedem Device, also Laptop und Smartphone entsprechend installiert werden. Und da hatten wir auch die Situation, da haben wir dann irgendwie ein Update verpasst und auf einmal war dann auf dem Laptop wieder alles möglich, was wir vorher limitiert hatten. Und dann haben wir uns gewundert, dass der Ältere dann auf einmal so fleißig Hausaufgaben am Laptop machen will. Und haben dann später halt herausgefunden, er hat YouTube Shorts von A bis Z durchgeguckt und das über mehrere Wochen lang. Also das ist schon so, dass es jetzt so ein bisschen in die Richtung geht, die wollen das, die brauchen das und zur Not machen sie es auch heimlich.
Sneaky ways.
Und damit sind wir auch schon so ein bisschen beim Aha von heute, denke ich. Denn wir wollten auch einfach mal wissen, was ist denn da eigentlich die Empfehlung? Was sind denn da die Ratschläge? Yeah. Und ich habe mir unterschiedliche Webseiten angeguckt, fand das auch spannend, dass auf vielen Seiten unterschiedliche Dinge stehen dazu. Mhm. Ich habe dann bei schauhin.info geguckt, das ist ja eine ganz gute Seite, um sich da so ein bisschen zu orientieren. Und da steht, bis 5 Jahre ist eine halbe Stunde Bildschirmzeit am Tag in Ordnung. Zwischen 6 und 9 ist es bis zu einer Stunde. Und dann ab 10 empfiehlt es sich, gemeinsam ein wöchentliches Zeitkontingent zu vereinbaren, um dann auch den Kindern ein Stück weit dabei zu helfen, das selber zu organisieren, wann sie dieses Zeitkontingent nutzen. Aber grundsätzlich hat mich das auch so ein bisschen verwirrt, denn was heißt denn bis 5 Jahre? Darf man dann schon ab 2, ab 3, ab 4? Und woher kommen diese Einschätzungen? Und das, was du am Anfang auch gefragt hattest, was macht das eigentlich dann am Ende des Tages auch mit den kleinen Gehirnen?
Und genau diese Fragen haben wir Vitor nämlich gestellt. Das ist der Kids-Doc auf Instagram, den wir vorhin schon erwähnt haben, und er weiß mehr. Wir haben Vitor gefragt, wieso ist Bildschirmzeit nicht gut für Kleinkinder?
Also man muss das ein bisschen differenzierter natürlich sehen, aber jetzt mal ganz grob, wenn man sich das ganz grob anguckt, ist es so, dass wenn man Kinder, also gerade Kleinkinder, unbeobachtet Medien konsumieren lässt, im Sinne von Bildmedien über Tablet, Handy. Also früher hat man ja nur Fernseher gesagt, heute muss man ja alles Mögliche noch erwähnen, Handy, Tablet und sonst irgendwas. Nicht bei jedem Kind, aber bei vielen Kindern kann es dazu kommen, dass sie natürlich in, was das Sprachliche zum Beispiel angeht oder die Interaktion oder sowas, dass das natürlich ein bisschen hinterherhinken kann. Also für Sprache braucht man Beziehung und mit einem Tablet oder mit einem Handy oder Fernsehen kann keine Beziehung aufgebaut werden über Worte. Das ist ein Berieseln lassen. Und deswegen kann das tatsächlich dazu führen, dass die Kinder dann einfach da eine Entwicklungsstörung vor allem sprachlich bekommen. Und deswegen wird dieses Abstellen, sage ich mal, also deswegen sage ich da differenziert nochmal, aber jetzt ganz grob, aber dieses Abstellen vor dem Fernseher, undifferenziert, ohne dass man weiß, was guckt das Kind, was macht das Kind da überhaupt im Internet, selbst in dem Alter schon, wissen die ganz genau, wie sie sich durchklicken können durch YouTube. Das ist natürlich gefährlich, weil man natürlich auch auf Sachen kommen kann, die nicht kindergeeignet sind. Selbst auf Kinderplattformen können Sachen plötzlich auftauchen, die nicht so kindergeeignet sind. Also viele Gefahren, wo die Eltern vor allem eine Medienkompetenz haben müssen, damit Kinder daran auch lernen können.
Dann hat uns interessiert, ob es eine Art Mindestalter gibt, das man einhalten sollte.
Also es ist so, dass die WHO hat ja das so ein bisschen eingegrenzt und es gibt ja auch von der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde diese Kampagne um bildschirmfrei unter 3, so dass man sagt, unter 3 Jahren sollte man gar keine Bildschirmmedien konsumieren und danach maximal 30 Minuten bis 45 Minuten, je nach Alter des Kindes. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, also natürlich muss man das die Latte sehr hoch setzen mit diesem bildschirmfrei unter 3, einfach weil wir in der Praxis ganz häufig sehen, dass wir Kinder einfach, die können alle 1, 2, 3, 4, 5, aber irgendwie einen normalen, geraden deutschen Satz kriegen sie nicht hin, weil sie einfach die ganze Zeit vor YouTube abgesetzt werden. Und das ist die Realität, das sehen wir. Und wir dürfen aber nicht alle in einen Topf werfen. Und das wird so ein bisschen gemacht in den Medien, in den sozialen Medien und das finde ich schwierig. Ich finde es überhaupt nicht verwerflich, wenn man ein 2-jähriges Kind, was irgendwie mit der Mama sich gemeinsam jetzt irgendwie vor den Fernseher setzt und die gucken eine ganz, ganz kindergerechte Serie, irgendwas Schönes, was Kurzes, muss ja nicht immer Zeichentrick sein. Man kann sich auch Tierdokus angucken, wo man über schöne Affen in der freien Wildbahn sich anguckt oder sowas. Das kann man sich gemeinsam auch angucken. Also wir reden ja, es muss ja nicht immer irgendwie die Peppa Pig Folge sein oder irgendwas, wo irgendwie immer ein Cartoon sein muss. Also man kann sich ja auch echte Sachen angucken. Das ist ja für die Kinder vielleicht sogar noch schöner. Und da finde ich das überhaupt nicht verwerflich, wenn das Kind dann einfach mal mit 2,5 vor dem Fernseher 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten mal sitzt und gemeinsam das guckt. Die Mama ist vielleicht in Reichweite und die Mutter kann währenddessen aber auch mal einfach das Essen vorbereiten. Es gibt einfach Kinder, die in einem bestimmten Alter sich schwer alleine mit sich beschäftigen können, brauchen viel Unterstützung, viel Begleitung und da kann das für Eltern sehr schwierig sein, einfach mal eben mal kurz durchzuatmen. Und was bringt es mir dann, wenn man überall hinhält, ja, bildschirmfrei ab 3 und das erzeugt so einen hohen Druck und ich kann auch nicht mal auf gut Deutsch kacken gehen, weil ich irgendwie dauernd das Kind mir überall hinterherläuft und man noch nicht mal einmal eine Minute irgendwie frei Luft holen kann. Das bringt keinem was, das bringt dann den ganzen Familiengefüge nichts und deswegen muss man das differenziert sehen und deswegen sage ich, ja, bildschirmfrei ab 3, aber das gilt vor allem für die Kinder, die da wirklich abgestellt werden, die Eltern wissen nicht, was da geguckt wird oder vor allem daran müssen viele Eltern auch denken, wenn man ältere Geschwister hat, dann guckt das jüngere Geschwisterchen meistens das, was die älteren Geschwister gucken, ne? Und das ist schwierig, ne? Weil natürlich will der 6-Jährige oder der 5-Jährige hat keinen Bock mehr auf irgendwie Paw Patrol und will dann sein Ninjago oder sonst irgendwas gucken. Das ist aber natürlich für ein 3-Jähriges überhaupt nicht geeignet, weil da geht es um Kämpfen und sonst irgendwas. Ne? Also da muss man auch drauf achten, ne? Dass es etwas ist, wo man dann sagen muss, gut, dann darf der Ältere auch was gucken, aber vielleicht auf dem Tablet in seinem Zimmer, ne? Und nicht irgendwie mit dem anderen Kind gemeinsam auf dem großen Fernseher, weil das kann dann eher zu Problemen auch führen.
Und wir wollten von Vitor wissen, ob denn Kinder wirklich ja, süchtig werden können nach Screentime.
Wir müssen 2 Sachen da unterscheiden. Also natürlich werden bestimmte Verhaltensmuster gebannt. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass man jetzt auch von der Sucht redet. Dieses Suchtverhalten, was sie dann am Ende manchmal zeigen, da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Es ist so, dass wir, wenn wir jetzt das Verhaltensmuster einfach angelegt werden, diese Videos, die sind ja häufig kurz. Also wenn ich mir jetzt wirklich eine ganze Folge angucke und sowas, das von Anfang bis zum Ende, dann ist okay. Aber viele Kinder, die unbeobachtet dann einfach so Sachen konsumieren, die verfallen in in so einen YouTube- oder TikTok-Modus, ne? Immer so dieses nächstes Video, ne? Wie bei YouTube die Shorts oder bei TikTok die kurzen Videos. Und dadurch wird die Aufmerksamkeitsspanne halt einfach sehr, sehr, sehr kurz. Also wenn die Kinder dann sich was angucken, dann bitte nicht irgendwie irgendwelche lustigen Katzenvideos auf YouTube, weil die sind kurz, zack, 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 zack. Damit rege ich das Kind ja noch mehr an, immer nur kurz die Aufmerksamkeit zu haben. Damit trainiere ich das richtig. Deswegen lieber wirklich eine schöne Geschichte oder ein Tierdoku oder sonst was, wo es wirklich eine Geschichte erzählt wird, was von Anfang bis zum Ende, wo man eine Story hat, wo man sagt, guck mal, am Ende ist das passiert und in der Mitte war es ganz aufregend. Also, dass man danach auch darüber reden kann. Ne? Also, das führt ja wieder zu Bindung, wieder zu Sprache, dass man darüber erzählt. Dadurch hat man wieder schöne Muster, die man generiert und dadurch werden natürlich dann Muster angelegt, die einfach auf kurz und schnell und die in dem Moment, wo es länger als eine Minute geht, dann wird es schon langweilig und dann hört man gar nicht mehr zu. Das sehen wir ja immer mehr bei Erwachsenen. Dann ist es klar, dass es bei Kindern auch passiert. Das andere ist, ich sage immer den Eltern, wenn man Kindern das Handy, Tablet oder Fernsehen zum Konsumieren gibt, dann müssen Eltern aber ungefähr 50% ihrer Kraft dafür schon mal aufsparen, dass am Ende das Kind es freiwillig wahrscheinlich nicht weggeben wird. Da entsteht immer dieser Kampf. Also es ist doch ganz klar, dass wenn etwas mir Spaß macht und richtig toll ist und richtig cool ist, dann will ich das doch auch nicht abgeben. Warum erwarten wir das aber von unserem Kind, was sowieso noch total impulsiv und gefühlskontrolliert ist, dass das Kind das jetzt freiwillig abgibt und sagt, ja, natürlich, hier Mama, mein iPad für dich. Und deswegen muss mir klar sein, dass am Anfang das Kind da eher dagegen sprechen wird und das nicht haben möchte und sonst was. Und dass das Kind das aber nicht macht, um mich jetzt zu ärgern. Und wir haben das doch besprochen und zum 500. Mal und sonst was. Mein Gott, dann kann man ganz klar sagen, hier, wir haben das doch besprochen und dann kann man auch sagen, hier, ich möchte dir das nicht aus der Hand nehmen, aber wenn du es mir nicht gibst, dann muss ich das dir aus der Hand nehmen und dann müssen wir einfach beim nächsten Mal, können wir gucken, vielleicht sage ich dir vorher nochmal Bescheid. Eltern sagen auch immer gerne Sachen mit Minuten. Ja, in 5 Minuten ist Ende, so, ne, und so. Da können die nichts anfangen. Selbst ein Schulkind, selbst ein 10-Jähriger kann mit 5 Minuten nichts anfangen. Das Gefühl für Zeit kommt mit dem Alter. Dann kann man das optisch machen. Oder man kann einfach irgendwie, also dass man es gibt so Uhren, die leuchten erst gelb, grün und dann gelb und dann rot. Dann weiß man, oh, bald ist zu Ende die Zeit und dann ist es rot, wenn Kinder das unbedingt brauchen. Oder wirklich, dass man sagt, okay, jetzt noch eine kleine Folge und nach der Folge ist Schluss. Also wirklich, dass man so anhand von Ereignissen die Zeit beschränkt. Ne? Also das ist für das Kind auch dann einfacher. Ne? Und dann hat das nicht so ein Überrennen und so, jetzt muss das aber weg. Wenn man das so ein bisschen beachtet, dann kann es eigentlich relativ entspannt sein.
Zu guter Letzt hat Vito uns noch ein paar Top-Tipps für einen guten Umgang mit Medien auf den Weg gegeben.
Also erstens sollten Eltern vor allem wissen, was Kinder gucken. Also mit anschauen und nicht nur irgendwie sehen, ah ja, ja, Paw Patrol ist lustig oder sonst was. Wenn da irgendwie Sachen vorkommen oder Peppa Pig oder sonst irgendwas, dann muss ich auch wissen, um was es da geht. Wenn ich es doof finde, dass das Kind dauernd zu ihrem Papa sagt, dummer Papa, und sich dann wundert, dass mein Kind auch plötzlich zu seinem Papa dummer Papa sagt, dann habe ich mir die Serie nicht angeguckt von Peppa Pig, weil die sagt das zu ihrem Papa. Wenn ihr es doof findet, dass da irgendwie geschossen wird oder sonst irgendwas bei Paw Patrol, dann ist das nicht die richtige Serie. Also als erster Tipp immer, schaut euch an vorher, auch wenn man sich manchmal doof vorkommt, um was geht es in dieser Serie? Ist das etwas, was sich mit unserem Familienglauben, mit unserem, was wir so denken, was wir wollen, unsere Ideale, ist das in Ordnung oder ist das nicht in Ordnung? Weil sonst habe ich danach total das Problem, habe ein Kind, was total Peppa Pig feiert, aber ich möchte es aber jetzt nicht mehr zeigen, weil ich finde das nicht in Ordnung. Das ist so eine der wichtigsten Sachen. Und das andere, wie gesagt, einfach auch das Ende irgendwie immer auch schön machen. Bevor ich das abschalte, das Handy oder den Fernseher oder sonst was, ist es immer einfacher, wenn man in Verbindung mit dem Kind tritt. Das heißt, man nimmt sich eine Minute, wirklich eine Minute Zeit, bevor die Serie vorbei ist, setzt sich hin und sagt, boah, das ist aber spannend, was passiert denn da gerade und so, was ist denn da passiert? Und dann erzählen die Kinder natürlich, ja, der ist da hingefallen und jetzt kommt da der Asteroid und so und die können jetzt fliegen und dann sagt, boah, das ist aber toll. Und dann guckt man sich die letzte Minute gemeinsam an und so, boah, das war richtig spannend. Ich habe den Anfang aber nicht mitbekommen. Man macht den Fernseher aus, das wird Nebensache und sagt, wie war nochmal der Anfang? Was ist da nochmal passiert? Also die Kunst ist es, die Aufmerksamkeit eines Kindes auf das zu lenken, auf das, was ich möchte, wie ein Magier. ne, der das auch hinkriegt und der kann nicht zaubern, sondern der kriegt das einfach durch Tricks hin. Und so muss man das auch hinbekommen, dass man die Aufmerksamkeit des Kindes einfach bedürfnisorientiert und freundlich wegdreht von dem Fernseher. Und das Kind möchte das natürlich auch zählen. Und wenn man da auch noch jetzt nicht nur irgendwie nur das heuchelt, sondern auch vielleicht ein bisschen Interesse hat tatsächlich, dann wird das viel entspannter.
Ja, klasse. Ich war ja ehrlich gesagt etwas überrascht, dass er da recht locker mit dem Thema Screentime umgeht. Ich muss sagen, ich sehe das ja etwas skeptischer und bleib da so ein bisschen bei meiner Meinung, solange es nur irgendwie geht, auf Screentime zu verzichten. Mhm. Ich finde auch nicht, dass man einen Zweijährigen von Tablet setzen muss, nur um kurz auf Toilette zu gehen. Mhm. Aber ja, grundsätzlich verstehe ich natürlich auch den Ansatz, hier kein schlechtes Gewissen zu erzeugen, genau, am Ende des Tages.
Genau, und ich glaube, genau das war auch eben eine der wichtigen Kernaussagen. Mir gibt es nämlich auch so ein wenig Comfort, weil ich glaube, es ist total okay, als Eltern die medialen Angebote für sich manchmal nutzbar zu machen, um eine Sache in den 10 Minuten mal ganz kurz in Ruhe zu Ende zu machen, weil happy parents, happy kids, so, ne? Ja. Wenn man das irgendwie für sich im Alltag einsetzen kann, ohne dass es jetzt überhand nimmt, damit man selber vielleicht auch mal kurze Durchatmungspausen hat, halte ich das ja irgendwie für schön, dass das Vitor genauso sieht.
Das heißt, mein Parent-Shaming hilft an der Stelle nicht.
Aha, gut. Schön, schön selbstreflektiert bist du hier auch. Genau, und ich glaube sogar, also ich, wie gesagt, das hatten wir ja auch schon jetzt ein paar Mal erwähnt, dass dieses gemeinsame Schauen oder das gemeinsame Konsumieren auch eine ganz gute Sache ist. Du kannst es ja auch so in den Alltag integrieren, dass es als eine Gesprächsgrundlage für das Kind ist, mit dir etwas nochmal zu besprechen, zu wiederholen, was gerade gesehen ist.
Ja.
Und ja, wenn man da ein Auge drauf hat, was konsumiert wird, das ist doch key.
Ja.
Ja, dass etwas gesehen wird, ein YouTube-Video oder einen Peppa Pig oder so, Bobo Siebenschläfer, das ist, glaube ich, nicht das Problem, sondern wie der Umgang damit ist, wie lange und dass es eben kindergerecht ist.
Ja, dass man da auch einfach sich die Mühe gibt, da einfach mal mitzugucken.
Voll.
Auch wenn man vielleicht nicht der größte Fan ist von Paw Patrol beispielsweise.
Bobo Siebenschläfer.
Und damit wären wir wieder beim Ende der Folge. Aber was ist eigentlich mit meiner Überraschung?
Ah, gut, dass du sagst. Ich bin so aufgeregt. Ich frage mich übrigens gerade, ob du dich mehr darüber freuen wirst oder vielleicht deine Monster. Denn ich habe einen kleinen Seitensprung gewagt, einen komplett jugendfreien natürlich.
Okay.
Alles hier noch für kindliche Ohren total, total okay zu hören. Aber ich habe mich mit einem anderen Papa ausgetauscht. Und zwar einem besonders coolen.
Jetzt bin ich gespannt.
Screentime ist nicht gleich Screentime. Klar, es gibt viel Schrott da draußen, aber auch viele wunderbare, pädagogisch wertvolle Produktionen, Serien und Filme. Und gerade ein gemeinsamer Filmabend ist ja auch immer was Schönes, was Familiäres. Einer dieser tollen und pädagogisch wertvollen Filme ist Die Schule der magischen Tiere. Da kommt jetzt der 3. Teil in die Kinos und einer, der mitspielt, ist der wunderbare YouTuber und Comedian Fresh Torge. Und wir freuen uns wie Bolle, dass wir heute die Möglichkeit haben, mit ihm zu sprechen. Also, hallo Fresh Torge!
Ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Super cool, dass du da bist. Und vielleicht kannst du uns aus deiner Perspektive einmal erzählen, was den Film so sehenswert und ja einfach toll macht.
Ich fand ja schon die ersten 1-2 Teile, fand ich ja super und ich habe mich mega gefreut, als ich dann die Anfrage bekommen habe, dass ich dort mitspielen darf in so einem wirklich sehr, sehr hochwertigen, tollen Kinderfilm. Mhm. Und das ist einfach was Schönes, weil das nochmal so ein richtiger Film ist, auch so mit Fantasie und das ist ja bei Kindern sowieso das Schöne, dass man immer so ein bisschen das Gefühl hat, das geht so ein bisschen den Kindern verloren, aber das ist ja wirklich so ein fantasievoller, schöner Film, dass es wirklich sich lohnt, wo nicht nur die Kids Spaß haben werden, sondern auch die Eltern gut lachen können und ich freue mich wahnsinnig auf die Premiere und wenn der Film dann in die Kinos kommt, bin ich schon sehr gespannt.
Hey, weißt du, wir haben uns natürlich auch schlau gemacht über den Film und was ich total krass finde, ist, dass es begleitendes Schulmaterial dazu gibt, was ich richtig cool finde. Kennst du das von anderen Kinderfilmen? Du bist ja selber auch Papa von 2 Kids, richtig?
Das ist richtig, genau. Also ich kannte das bisher auch noch nicht. Also was wir früher gemacht haben, ist ja auch schon jetzt ein bisschen her, meine Realschulzeit. Wir haben damals tatsächlich Harry Potter, den ersten Teil, gelesen in der Schule. Mhm. Und haben das dann analysiert, da Arbeiten zugeschrieben und so weiter und so fort. Also es wurde praktisch alles, was wir lernen mussten im Deutschunterricht, wurde dann praktisch runtergebrochen auf dieses ganze Harry Potter-Material. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und deswegen kann ich mir das bei Die Schule der magischen Tiere jetzt, der dritte Teil, kann ich mir das sehr gut vorstellen, weil du die Kids ja nochmal ganz anders damit kriegst, so, ne?
Und das ist halt auch so das Schöne an medialen Produkten, wenn sie denn irgendwie kindgerecht gestaltet sind, dass es einerseits irgendwie, naja klar, Fantasie anregen kann, aber es gibt auch so eine schöne Brücke irgendwie zwischen dem Real Life und dem eben das, was wir auf dem Bildschirm oder im Kino sehen. Wirst du dir den Film mit deinen Kids angucken oder wie gehst du damit um? Habt ihr den schon gesehen?
Ja, wir haben ihn noch nicht gesehen. Meine Kinder sind 3 und 6 oder der wird jetzt 7. Das ist dann schon so ein Alter, da kann man das auch nicht mehr vor denen fernhalten. Also die wissen jetzt auch mittlerweile, zumindest der Ältere weiß auch, was ich mache. Und da kann ich ihm das auch schlecht verbieten, dass er sich das, weil alle seine Freunde gucken das. Er kommt jetzt in die Schule. Die meisten Kindergartenkids oder jetzt erste Klasse Schule, die kennen das alles, was ich mache. Und dann kann er natürlich doof dastehen und sagen, nö, kenne ich alles nicht, ich darf das nicht gucken. Das geht, ist natürlich schwierig. Wobei ich natürlich auch weiß, dass viele Inhalte von meinen Videos manchmal nicht ganz jugendfrei sind. Das ist gar nicht so einfach. Also wir haben dann immer so ein bisschen die Regel, ich sitze dann damit bei und wenn dann mal Worte kommen oder Dinge, dann bespreche ich das mit ihm und erkläre ihm das auch, warum er das schon gucken darf und dass er das eigentlich noch nicht gucken sollte. Aber dass es halt eine besondere Situation ist bei uns zu Hause und ich ja der Papa bin und so. Aber ob das jetzt alles so richtig ist, wie meine Frau und ich das machen mit unserer Screentime und was die gucken dürfen und wie viel, keine Ahnung. Ich glaube, da gibt's auch keine Formel oder Regel, da ist so ein bisschen Bauchgefühl, wir wissen's nicht.
Ja, das ist bei uns genauso. Also Chris und ich hatten auch im vorangegangenen Gespräch schon darüber gesprochen, wie viel Screentime so nach Lehrbuch in Ordnung ist und wie viel zu viel sei pro Alter. Ich habe jetzt beispielsweise im Urlaub auch festgestellt, wir waren jetzt 3 Wochen unterwegs und es lief jeden Morgen Bobo Siebenschläfer von der ARD-Mediathek, weil wir es quasi uns zunutze gemacht haben, dabei Zähne zu putzen, Sonnencreme aufzutragen, nochmal die Windeln zu wechseln, die Haare zu flechten und solche Geschichten so. Und das ist dann halt für mich als Mutter auch manchmal ganz erleichternd. Also wenn man sich Screentime so ein bisschen zunutze machen kann, um vielleicht einen entspannteren Alltag zu haben.
Ja, ich finde das auch total menschlich. Also das ist doch vollkommen klar, dass auch Mama und Papa und Erwachsene manchmal einfach mal kurz Ruhe brauchen und im Notfall dann wird halt gesagt, okay, dann mache ich jetzt halt mal den Fernseher an oder das Tablet an und dann schaffe ich jetzt wenigstens auch mal was in der Küche oder ich kann mal hier was vorbereiten. Es geht ja nun mal nicht, dass meistens ist es ja nun mal leider noch Mama, die zu Hause ist, dass sie ihre ganzen Stunden, den ganzen Tag nur für die Kinder, es liegen ja einfach auch andere Dinge an, die zu erledigen sind. Und es gibt dann einfach auch leider Kinder, die eben vom Typ anders sind und sich nicht 2 Stunden lang in die Ecke setzen und sich ein Bilderbuch angucken. Und ich finde, da muss man sich auch nicht für schämen. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass Eltern ein Bewusstsein dafür haben, dass Fernsehen nichts sein sollte, was so nebenbei läuft, sondern dass es eine bewusste Entscheidung ist, jetzt machen wir ihn an und es gibt auch eine Uhrzeit, wo wir ihn ausmachen. Und ich glaube, dann ist vieles schon gewonnen, wenn die Eltern dabei sind, das begleiten, wenn die sehen, was die Kinder da gucken. Und da müssen sich auch gerade die Mamas, glaube ich, nicht so einen Kopf machen und sich schlecht fühlen, wenn der Fernseher dann vielleicht doch mal etwas länger an ist als vielleicht geplant. Das gehört ganz normal dazu und die Kinder werden, wenn sie genug Ausgleich haben und auch immer noch draußen spielen und toben und sich dreckig machen dürfen und so, dann ist das auch alles in Ordnung. Das sage ich jetzt als nur als Papa, nicht als Wissenschaftler, der irgendwie die Funktion des Gehirns und wie das sich, ne, da müsst ihr andere fragen, aber so was mein Bauchgefühl angeht, ist das so meine Meinung so dazu.
Ja, das finde ich total toll, deine Einschätzung dazu, weil ich glaube, wir Eltern untereinander sollten sowieso milde walten lassen. Also wenn dann mal irgendwie eine Serie, irgendwas Kindgerechtes, ein bisschen länger läuft, weil noch, weiß ich nicht, die Steuererklärungsbriefe eingeworfen werden müssen oder whatever, dann finde ich es schön, wenn man untereinander da so ein bisschen Verständnis für zu entwickelt. Deswegen glaube ich, ist das, was du gerade gesagt hast, total bestärkend für alle HörerInnen da draußen. Und vielleicht dazu noch ergänzend, es kann ja auch ein wunderschönes kollektives Erlebnis sein. Also ich erinnere mich an Fernsehabende mit den Eltern zusammen, also gerade so Wetten, dass, als ich natürlich schon ein bisschen älter war, wo es halt wirklich was Familiäres ist, zusammen Fernsehen zu schauen. Wie war das bei dir früher in Sachen Screentime? Wurde Fernsehen und Medien, wurde das reguliert oder konntest du da freier entscheiden? Hattet ihr auch solche gemeinsamen Kinogänge wie jetzt in solche Filme wie Die Schule der magischen Tiere? Wie war das?
Also ich kann mich daran erinnern, dass ich, als ich wirklich kleiner war, dass es Serien gab, die ich mir raussuchen durfte. Das war immer so Dick und Doof, habe ich immer gerne geguckt. Ich habe so Comedy-Quatsch, so albernen Comedy-Kram. Alle unter einem Dach mit Steve Urkel. Das lief dann immer so 20 Minuten. Dann war das vielleicht mal so eine Stunde so. Und ich weiß aber auch, dass nachher meine Eltern mir relativ viel freie Hand gelassen haben, was Fernsehkonsum angeht. Nicht mit dem, was ich gucke, aber wie viel ich gucke, weil ich auch von alleine immer viel draußen war. Ich bin halt auf dem Dorf aufgewachsen. Wir hatten den Spielplatz direkt gegenüber. Die Straße war voller Kinder. Deswegen war Fernsehen eigentlich wirklich nur noch mal so abends vorm Schlafengehen vielleicht. Und in den Ferien, ja, da ist ja sowieso immer Ausnahme, dann vielleicht auch mal morgens. Aber ich war immer viel draußen und deswegen mussten meine Eltern da, glaube ich, gar nicht so viel regulieren und dass man mal was zusammengeguckt hat, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Also das war eigentlich nie bei uns Thema oder mal zusammen ins Kino war auch ganz wenig. Das ist aber was ich mit meinen Kindern gerne mache im Winter. Also wenn so die Weihnachtsfilme kommen und dann aber ein richtiges Ritual mal, dann kocht man vorher, dann machst du vorher Plätzchen, dann machst du heiße Schokolade. Dann müssen die Kinder das Bett vorbereiten, dann sucht man sich einen Film raus. Die sind jetzt noch in einem Alter, da können die noch keine 1,5 Stunden Film gucken, dann stehen sie irgendwann auf und hüpfen und wollen irgendwas anderes machen. Aber alleine dieses Ritual, sich das gemütlich zu machen, Kerzen anzumachen und dann zu kuscheln für zumindest ein paar Minuten. Und im besten Fall schneit es dann noch draußen oder es ist ganz kalt draußen oder es stürmt. So, das ist schon richtig schön. Und das macht dann auch Filme gucken noch zu etwas mehr als nur Konsum, Konsum, sondern das kann auch wirklich was, ein ganz tolles gemeinsames Erlebnis sein mit seinen Kindern. Das ist dann auch schon was Schönes, ja.
Deswegen ist es ja eigentlich auch sehr passend, dass jetzt beim nahenden Herbst der dritte Teil von Schule der magischen Tiere, als hätten da Profis dran gesessen sich überlegt, das ist doch mal perfekt für den Herbst. Möchtest du uns noch mal kurz erzählen, wann der Film in die Kinos kommt?
Also am 26. September kommt der Film in die Kinos. Ja, und da werde ich natürlich mit meinen Kiddies ins Kino gehen, hier ins Dorfkino. Das ist ganz gemütlich und ganz klein und ist aber sehr, sehr schön. Und da werden wir uns den natürlich angucken. Und ich vermute mal aber, dass ich ihn vorher schon auf den Premieren sehen darf und dann vielleicht schon mal so ein bisschen weiß, wie er denn geworden ist. Ich bin ja selber ganz gespannt.
Ja, mega. Definitiv eine Überraschung, dass du da mit Fresh Torge gesprochen hast. Meine Kids sind da tatsächlich große Fans von, wie heißt die nochmal, Willi und Kalle? Nee.
Didi
und Kalle, sorry, Mann. Ich gebe zu, ich bin nicht der größte Fresh-Torge-Experte, aber meine Kids sind es und die werden total hin und weg sein, dass du ihn live gesprochen hast. Und jetzt, wo der Herbst startet, werden wir da mit Sicherheit auch mal ins Kino gehen.
Ja, lohnt sich, glaube ich, total.
Wow, damit sind wir dann aber wirklich am Ende der heutigen Folge.
Jetzt sind wir wirklich am Ende. Die war wirklich randvoll gepackt, eine echte Wundertüte, oder?
Ja, hat wieder viel, viel Spaß gemacht und nochmal der Aufruf an euch, unsere liebe Community. Habt ihr Feedback, habt ihr Kommentare, habt ihr andere spannende Geschichten, über die wir in unserem Podcast berichten können, dann schreibt uns über unsere Instagram-Kanäle oder auch über Mail an kinderding@podcast.de. Nee, jetzt habe ich es genau falsch rum gesagt. podcast@kinderding.de. Wir kriegen es einfach nicht hin. Und wie auch immer, ihr findet uns überall.
So ist es. Und lasst auch bitte gerne, wenn ihr Bock habt, eine Bewertung für uns da, vergibt Sterne, hinterlasst einen Kommentar oder empfehlt den Podcast einfach euren lieben FreundInnen und der Familie da draußen. Das hilft uns immer total. Wir würden uns sehr freuen. Vielen lieben Dank.
So, ich gehe jetzt Fernsehen gucken. YouTube-Shorts.
Du ziehst die YouTube-Shorts rein. Alles klar. Wunderbar. Ich glaube, ich mache auch ein bisschen Social Media Doomscrolling und dann trinke ich noch einen kleinen Pfefferminztee.
Bis bald.
In diesem Sinne. Tschüssi.
Kinderding ist ein Podcast von Kinderling. Mit der Kinderling-App zaubert ihr euren Kids eine unvergessliche Kindheit. Dort findet ihr Events, Kurse, Feriencamps und Ausflugsorte für die ganze Familie in allen großen deutschen Städten. Hosts dieses Podcasts sind Frieda Löwin und Christopher Landsloth. Produktion und Stimme aus dem Off, Konstanze Marie Teschner. Kinderding, alle zwei Wochen neu und natürlich überall, wo es Podcasts gibt.